Deutschlandfunk, Information und Musik.
Wir sind mitten in der Ferienzeit und die meisten Menschen verreisen laut aktueller Statistiken mit dem Flugzeug. Aber das Auto nutzen immer noch mehr als 40%. Da wirkt vielleicht auch immer noch der Wirtschaftswundermythos nach. Das Auto stand und steht für Freiheit und Individualität. Einsteigen, losfahren und am Ende liegt das Meer. Und immer noch wächst der Bestand an PKWs in Deutschland. Das Deutschlandticket, das nun teurer werden soll, wird diese Dynamik wohl kaum unterbrechen. Und auch das Wissen um den Klimawandel scheint die Liebe der Deutschen zum Auto nicht zu bremsen. Warum das so ist, darüber habe ich mit der Soziologin Katharina Manderscheid gesprochen, Professorin an der Universität Hamburg mit dem Forschungsschwerpunkt Lebensführung und Nachhaltigkeit. Ich habe sie gefragt, was das Auto eigentlich für die Deutschen ist, so ganz grundsätzlich.
Ich finde es an der Stelle ganz wichtig zu sehen, dass es sich einfach nicht nur um ein Fahrzeug handelt, was problemlos ausgetauscht werden könnte, sondern es ist seit einem Dreivierteljahrhundert ein Bestandteil des normalen, guten Lebens, also nicht nur in Deutschland, sondern in der westlichen Welt. Das eigene Haus, Familie und das eigene Auto sind so Bestandteile, die für ganz viele Menschen selbstverständlich zum Alltag dazugehören.
Ja, ist das eigentlich eine zwangsläufige Entwicklung gewesen?
Nein, überhaupt nicht. Also am Anfang, als die ersten Autos entwickelt wurden, waren das eher Abenteuergeräte. Es gibt ja diese berühmte erste Fahrt von Frau Benz mit dem Auto. Das war alles andere als zuverlässig. Und die ersten Autos, die dann auch genutzt wurden, wurden überwiegend von reicheren Männern dann gefahren als Abenteuermaschinen. Die waren völlig unzuverlässig. Man musste dauernd dran rumschrauben. Und es war so der Ausflug aus der Normalität, aus dem Alltag. Und erst später, als das Auto sich durchgesetzt wurde, wurde es mehr und mehr Bestandteil dann auch des Alltags, der alltäglichen Wege und eingebaut auch in unsere Städte. Das ist das, was wir heute immer noch sehen, dass die Städte sehr stark ausgerichtet wurden auf Mobilität mit dem Auto und eben nicht mehr mit Straßenbahnen, mit Fahrrädern, die auch älter waren als das Auto, die lange Zeit für viele Menschen das wichtigste Verkehrsmittel auch waren. Straßenbahnen und Fahrräder waren vor dem Zweiten Weltkrieg einfach noch sehr wichtige Verkehrsmittel für die Mehrheit der Menschen. Und dann war das letztendlich auch eine politische Entscheidung zu sagen, wir heben diese Sachen auf und bauen die Städte um, dass Straßen auch weniger öffentliche Aufenthaltsräume sind. Sehr viel Leben hat ja auch stattgefunden auf den Straßen. Und dann gab es diese Entscheidung, aus den Straßen Räume für Autos zu machen, für den fließenden Autoverkehr und damit alle anderen Nutzungen, Aufenthalt, Kinderspielen, Fahrradfahren, Fußgänger an den Straßenrand zu drängen.
Also man kann schon sagen, das Auto ist sozusagen politisch gewollt. Und wie ist das aber passiert, dass das Auto sozusagen so stark kulturell eigentlich verankert ist bei uns?
Das Auto war von Anfang an dann auch so ein Fahrzeug der Moderne. Es stand für Fortschritt, für technologischen Optimismus und wurde entsprechend dann auch forciert. Also es ist ja nicht eine Entwicklung, die nur in Deutschland passiert ist. Es hat in den USA, war sehr viel früher schon zu beobachten, wie das Auto Teil der Normalität auch in den Städten wurde. Und es hat sich dann durchgesetzt. Also ich finde es auch immer wieder wichtig zu sehen, dass das eben nicht nur ein nationales Thema ist, sondern quasi ein globaleres oder zumindest in der westlichen Welt angefangen hat. Damit verknüpft sind natürlich sehr viele Sachen, wie auch die Automobilindustrie, die im Fordismus, also das sagt der Name ja schon, die im Fordismus eine ganz große Rolle gespielt hat und dann im Zuge auch dieses Massenkonsums nach dem Zweiten Weltkrieg dann dieses standardisierte, massenproduzierte Auto auch kaufen konnten, die Mehrheit der Menschen. Und damit wurde das überhaupt möglich, dass es diesen Massenkonsum gibt, in dem das Auto dann auch ein ganz wichtiger Bestandteil war. Und es war hier ein Zusammenspiel von Vorstellungswelten, von Industrie, Wirtschaft und dann ganz wichtig auch der Politik, dass sich dieses Auto so durchsetzen konnte.
Das Auto war ja ganz lange auch ein Freiheitsversprechen und daran hat ja im Prinzip auch die Ölkrise mit autobefreiten Sonntagen in den 70er Jahren nicht so wahnsinnig viel geändert. Ist es trotzdem heute, wenn wir jetzt mal auf den Klimawandel schauen, ist es immer noch so? Ist das Auto immer noch ein Freiheitsversprechen?
Es ist für viele Menschen immer noch ein Freiheitsversprechen. Also wir haben da auch Interviews geführt mit Menschen, gerade auch in der Stadt, in Hamburg, warum sie immer noch an dem eigenen Auto auch festhalten. Und da kommt dann immer wieder raus, das finde ich sehr interessant, dass es gar nicht so das Fahrzeug des Alltags ist. Das ist in den Großstädten ja auch denkbar unattraktiv geworden, auch Wege in der Stadt mit dem Auto zurückzulegen, sondern das Auto ist hier oft das Fahrzeug, was man hat, um entweder in Urlaub zu fahren oder eben auch mal, was in der Pandemie sehr wichtig war, einfach mal rauszukommen aus der Stadt. Und in Hamburg ist es dann der Spaziergang auf dem Deich oder das Fahren an die Ostsee oder an die Nordsee, was dadurch möglich wird und immer auch noch ein Versprechen ist, ich habe dieses Auto vor der Tür stehen, ich kann, wenn ich möchte, jederzeit ins Auto steigen und eben ans Meer fahren. Was wir aber auch festgestellt haben, und was in vielen Forschungen immer wieder auftaucht, ist, dass das Auto auch so ein Sicherheitsversprechen ist, wenn mal was Unerwartetes passiert, wenn mein Kind krank wird und zum Arzt muss, wenn mein Hund zum Tierarzt muss, wenn mit meinen Eltern, die außerhalb der Stadt wohnen, irgendwas ist, dann kann ich sofort in mein Auto steigen und dahin fahren.
Wenn wir über Sicherheit reden, würde ich gerne noch über einen anderen Aspekt sprechen, über den Sie sich auch Gedanken gemacht haben. Denn es geht ja nicht nur sozusagen um den Lebensalltag, es geht ja auch um eine bestimmte Form von Autos, die auf der Straße sind. Also vor allen Dingen SUVs, die ja wie mal mehr, mal weniger gepanzerte Fahrzeuge aussehen. Hat das zugenommen eigentlich seit der Corona-Pandemie, wo ja die Umwelt auch als tendenziell feindlich wahrgenommen wurde?
Ich habe jetzt die Zahlen nicht vorliegen, ob es da nochmal einen Schub gekriegt hat mit den SUVs, aber die SUVs sind nach wie vor auf jeden Fall hoch im Trend. Ich sehe da drin auch Ausdruck dessen, dass wir ja auch ständig damit konfrontiert sind, mit der Aufforderung, uns zu schützen vor allem Möglichen. Inzwischen fahren Kinder schon, wenn sie Dreirad fahren, mit dem Helm. Und es gilt ein Stück weit auch als unverantwortlich, mit einer alten Ente auf der Autobahn unterwegs zu sein, weil man da überhaupt keinen Schutz mehr hat. Und da hat auch so eine Spirale eingesetzt, dass dadurch, dass immer mehr Menschen große Autos fahren, es notwendig geworden ist, selbst auch ein größeres Auto zu fahren. Damit setzt sich das ein Stück weit auch immer weiter fort. Und das Auto ist dann auch so ein Schutzraum in der, wie Sie gesagt haben, auch in der feindlich wahrgenommenen Umwelt. In den Großstädten wird der Stadtraum ja auch immer mehr als zumindest anstrengend, wenn nicht gar wirklich gefährlich und feindlich wahrgenommen. Und da bietet natürlich so ein sehr geschütztes, großes Auto einen komfortablen Schutzraum, in dem man dann sich und seine Familie, seine Kinder transportieren kann. Was dabei völlig ausgeblendet wird häufig, ist, dass gerade diese SUVs für alle anderen, für FußgängerInnen, für FahrradfahrerInnen natürlich eine ganz große Bedrohung darstellen. Diese Unfälle sind ja sehr oft einfach sehr gefährlich und häufig auch tödlich mit diesen Fahrzeugen.
Sie forschen ja zu nachhaltiger Mobilität. Jetzt ist das Thema Nachhaltigkeit durchaus ein wichtiges, was sicherlich auch immer wieder breit diskutiert wird. Aber nachhaltige Mobilität, wie sieht es damit aus?
Das ist ein ganz großes Thema, das ist ein wichtiges Thema und es bewegt auch die Menschen. Und ich finde es an der Stelle auch wichtig zu sehen, dass die Mehrheit der Menschen ja nicht Auto fahren, um das Klima zu schädigen, sondern sie fahren Auto, weil das eingebaut ist in ihren Alltag. Das ist einfach so selbstverständlich und gerade auch für Familien ist es sehr, sehr schwierig, hier das Auto aus dieser ganzen Alltagsorganisation herauszulösen. Familienalltage sind ja häufig sehr komplex, da müssen Zeitpläne aufeinander abgestimmt werden, da müssen Dinge und Kinder und Tiere und alles Mögliche transportiert werden und gerade dafür bietet das Auto eine sehr praktische Möglichkeit im Alltag an und das ist einfach sehr, sehr voraussetzungsvoll, hier das Auto rauszunehmen.
Es gibt eine neue Studie von Agora Verkehrswende und darin heißt es, dass es zwar immer mehr Autos gibt, aber die sind immer weniger unterwegs. Also 2023 waren auf Autobahnen 7% weniger Autos unterwegs als 2019. Jetzt könnte man sagen, okay, in der Gesellschaft gibt es offenbar Bewegung. Fehlt es an politischen Entscheidungen?
Ich kenne diese Zahlen auch und wir haben das Problem in der Mobilitäts- und Verkehrsforschung, dass seit der Pandemie die Zahlen einfach noch nicht wieder stabil sind. Es gab diesen Trend bis zur Pandemie, dass die zurückgelegten Distanzen auch mit dem Auto ständig zunehmen. Dann Pandemie, wissen wir alle, da ist sehr viel stehen geblieben. Wir waren auf einmal wieder anders unterwegs. Solche Sachen, solche Entwicklungen wie Homeoffice, dass die Menschen eben deutlich seltener pendeln, weil sie zu Hause arbeiten können. Damit wird jetzt erklärt, dass die Distanzen, die zurückgelegt werden, auch mit dem Auto, tendenziell zurückgehen. Was da aber wichtig ist, um da auch einen langfristigen Trend draus zu machen, dass eben die Zahl der Autos nicht weiter zunimmt. Denn wenn das Auto erstmal da ist, dann wird es tendenziell auch genutzt für die Wege, für die es vielleicht früher nicht genutzt wurde. Deswegen sind solche Alternativen wie das Deutschland-Ticket ganz, ganz wichtig, dass die auch eine höhere Verlässlichkeit haben. Also dass diese Preisdiskussionen, wie sie ja im Moment auch wieder geführt werden, dass das deutlich teurer werden muss. Das ist notwendig, dass hier ganz klar wird, nein, es wird hier eine Alternative geben, die dauerhaft zur Verfügung steht. Erst dann sind die Menschen überhaupt bereit, darüber nachzudenken, ob sie vielleicht das zweite Auto abschaffen und irgendwann vielleicht auch das erste Auto abschaffen. Und auch der Ausbau von Alternativen mit öffentlichen Verkehrsstrecken, da muss natürlich sehr, sehr viel noch passieren.
Über das Auto und wie es in der Gesellschaft verankert ist, habe ich mit der Soziologin Katharina Manderscheid gesprochen, die zur Soziologie der Mobilität forscht.